Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und einmal mehr vorgemacht habt, wie so ein guten Morgen geht. Also schön, euch zu hören. Ja, schön, dass ihr da seid. Vielleicht seid auch ihr heute äußerlich schöner als nach innen. Vielleicht seid ihr mit so mancher Traurigkeit hier. Vielleicht seid ihr mit so mancher Enttäuschung da aus dieser Woche. Vielleicht habt ihr auch Freude im Herzen, wie auch immer ihr heute hier seid. Schön, dass ihr da seid, ja, dass wir diesen Moment miteinander gestalten, erleben können. Vielleicht sind auch Gäste heute hier. Ich bin heute Morgen schon bekannt gemacht worden mit Gästen aus Amberg zum Beispiel. Sind noch weitere Gäste vielleicht da? Ja, Gerlinde hat auch gesagt, sie ist als Gast hier, ja, weil sie nicht mehr so oft hier ist, hat sie gesagt. Ja, also begrüßt auch Gerlinde heute gern nochmal. Haben wir noch weitere Gäste, die heute hier sind? Drüben, Georg, du warst auch schon bald. Aus Neuseeland. Wo sind denn Gäste aus Neuseeland? Okay, schütteln den Kopf, sie geben sich nicht als Gäste zu erkennen. Naja, trotzdem schön, dass ihr da seid, ja, in unserer Mitte seid, fühlt euch willkommen. Und auch ja, wir als Gemeinde dürfen gerne ja, sie willkommen heißen. Genau. Dankbar bin ich auch dafür, dass der Sascha da ist. Sascha, schön, dass du da bist. Manchmal hört man ihn zwischendurch, aber jetzt ist er still. Ja, schön, dass ihr hier seid, wir miteinander diese Predigtzeit gestalten dürfen, erleben dürfen. Und das ist mein Wunsch, ja, wie Anja auch gebetet hat, dass das Wort gesegnet ist, aber dass auch euer Hören gesegnet ist. Ja, das wünsche ich mir. Ich gehe noch einmal kurz runter, um die Fernbedienung zu holen und dann geht's weiter. Danke fürs Einblenden. Ja, nichts kommt von ungefähr, ist das Thema dieser Predigt. Und passt auch ganz gut, finde ich, zu unserer Lektion, die wir gerade haben, zu unserem Bibelgespräch. Da hatten wir die zweite Einheit ja jetzt. Es geht ja so um diesen, vom Schatten zum Licht, um den großen kosmischen Konflikt. Und heute ging es um den Tempel und das Abbrechen des Tempels, von dem Jesus in Matthäus 24 spricht. Und auch da ist uns heute bewusst geworden, dass das nicht von ungefähr kam, dass sich das angebahnt hat, dass sich das gezeigt hat, allein in der Geschichte des jüdischen Volkes direkt zur Zeit Jesu. Aber das nur als Anmerkung dazu. Er schluckt täglich 111 Pillen. Er ist Forscher und zugleich eigenes Versuchskaninchen. Es ist der Tech-Tycoon Brian Johnson. Und er will das Altern stoppen. So auch dieser Tweet, den er abgesetzt hat auf X, ehemals Twitter, wo er uns zeigen will, uns mit hineinnehmen will, wie er das Altern gestoppt hat. Ja, vielleicht könnt ihr es erkennen. Ja, ich weiß nicht, ich habe so auf den ersten Blick gedacht, ich fand ihn eigentlich 2018 am jüngsten, am schönsten. So. Aber er will mit diesem Tweet, wollte er zeigen, ich bin jünger geworden. Ich habe das Altern gestoppt und er ruft die Menschheit zu einer Revolution auf und sein Slogan dabei lautet, stirb nicht. Das ist der Slogan, mit dem er wirbt. Und ich habe von ihm ein Interview gelesen, das in der vergangenen Woche herausgegeben worden ist. Ich glaube, es war in der Welt zu finden, ein Interview. Und dort macht er ein paar interessante Aussagen, die seine Sichtweise einmal mehr offenbaren. Und er bekommt die Frage gestellt, sehen Sie sich als eine Art Übermensch, der an die Stelle Gottes getreten ist und dessen Schöpfungsplan neu schreibt? Das ist die Frage, die man ihm gestellt hat. Also, ja, sehen Sie sich als eine Art Übermensch, der an Gottes Stelle tritt und ja, dessen Schöpfungsplan neu schreibt? Und er formuliert dann ganz demütig und sagt, das ist überspitzt formuliert, trifft aber den Kern der Sache. Wir glauben, der Tod sei für jeden von uns unausweichlich, weil alle Menschen vor uns gestorben sind. Die Revolution, zu der ich jeden Menschen aufrufe, lässt sich in zwei Worten ausdrücken, stirb nicht. Dann fragt ihn der Journalist, im 20. Jahrhundert hat sich die Lebenserwartung verdoppelt. Wie sieht Ihr Fahrplan zur Unsterblichkeit aus? Und er sagt, bis 2030 soll das Alter meiner Organe um 25% sinken. Nach jetzigem Stand werde ich dieses Ziel erreichen. Meine Alterungsgeschwindigkeit ist niedriger als die von 88% aller 18-Jährigen, so sagt er. Und dann fährt er weiter fort. Er wird angesprochen auf ein Project Blueprint Und es wird beschrieben als ein 30-Personen-Expertenteam und das dafür sorgen soll, dass seine 46, so alt ist er, seine 46 Jahre alten Organe wieder 18 sind. Das ist sein Ziel, sodass er ja, ewig bleibt, ewig leben kann. Und um dieses Ziel zu erreichen, wie schon erwähnt, schluckt er jeden Tag 111 Pillen und lebt wie ein Asket. Und so sagt der Journalist zu ihm, ja, Ihre letzte Mahlzeit essen Sie vormittags um 11 und um 20.30 Uhr gehen Sie schlafen. Das ist so ein Auszug, hat er auch einen Tweet mal abgesetzt dazu, wo er sagt, wenn er an ein Date gehen würde, dann würde er das offenbaren. Ja? Also um 11 Uhr nimmt er im Grunde seine letzte Mahlzeit für den Tag, um 8.30 Uhr geht er schlafen. Es gibt kein Gespräch im Bett, ja? Also kein Kissengespräch oder so, es gibt es nicht, kein Smalltalk, läuft nicht, es wird geschlafen. Ja? Er sagt weiter, genau, du schläfst alleine, also getrennte Schlafzimmer, ja? Weil das lässt dich altern, wenn du mit jemandem zusammen in einem Bett liegst. Ja? Also er sagt, schlaf alleine, ja. Eben kein Smalltalk, generell nicht, ja. Keine Ferien mit Sonne, weil Sonne lässt die Haut altern, ja. Also keinen Sonnenurlaub irgendwo im Süden. Genau. Siebtens, auch das sagt er, ist wichtig, also der Geschlechtsverkehr wird praktisch terminiert, ja. Also Appointments, also nicht spontan oder so, es wird terminiert. Auch das ist Teil davon. Genau. Vegetarier, vegan, ja, sowieso, pflanzliche Ernährung, genau, Plasmaspenden ist für ihn wichtig, so. Und zehntens sagt er seinem Date, du bist nicht Priorität Nummer eins. Und dann sagt er so, er ist sich unsicher, warum er noch Single ist. Das schreibt er hier in seinem Satz darunter, ja. Als er auf das angesprochen wird, auf seinen Tagesplan, und ich denke, mit manchem von dem können wir uns sicher identifizieren. Ja? Haben wir was dabei? Gerade zehntens habe ich so gedacht, ja, ist hart formuliert, aber ist doch was dran, oder? Als Christen sagen wir auch, Priorität Nummer eins ist Gott, nicht der Partner. Er steht über allem. Und doch ist es so ein bisschen zweifelhaft. Ihr merkt schon, auch ich bin so ein bisschen ja, skeptisch geworden, aber er fährt fort auf das angesprochen und er sagt, wir versagen alle bei allen Problemen, die uns und unsere Welt zu zerstören drohen. Deshalb muss etwas radikal anderes her, weder Schulmediziner noch alternative Heiler. Es ist höchste Zeit, einen neuen Architekten zu ernennen. Künstliche Intelligenz, KI, ist avancierter als der menschliche Geist, schneller, klüger, rationaler, weitblickender. Und so sagt er, das ist für ihn, das ist der Architekt. Eine künstliche Intelligenz, die ihm vorschreibt, die ihm sagt, was zu tun ist, welche Entscheidungen zu treffen sind, weil wir selber das eigene Herz, der eigene Geist trügerisch ist, aber so eine KI ganz klar formuliert und ganz klare Regeln und Richtlinien gibt und damit ja, das Ewigleben sicherstellt, so seine Theorie. Und dann schließt er mit einem Satz und auch das hat mich nachdenklich gestimmt. Er sagt, mir ist klar, dass es für das Ego von Menschen die größtmögliche Kränkung wäre, die Kontrolle an die künstliche Intelligenz abzugeben. Und auch hier, bin ich ehrlich mit euch, habe ich mich angesprochen gefühlt, weil ich glaube, vieles von dem, was er sagt, in einem anderen Licht schon auch Sinn macht. Kontrolle abgeben. Auch uns fällt das schwer und auch als Christen wissen wir, ja, da ist einer, der über uns steht, einer, der größer ist als wir. Da ist ein Gott, da ist ein Wort, das zu uns spricht und das so oft vielleicht anders spricht, als wir selber sprechen würden. Auch andere Gedanken, wie gesagt, die ich so von ihm gelesen habe, wo ich so gedacht habe, ja, da ist irgendwas da. Und es erklärt sich für mich dadurch, dass dieser Mann einmal Mormone war, Christ war. Aber seine Religion, so beschreibt er das selber, hat ihn eingeengt, hat ihn krank gemacht. Und doch, wie gesagt, erkenne ich in so manchem von dem, was er sagt, etwas Christliches. Die Sehnsucht nach dem Ewigen, ja, der Wunsch danach, jemandem die Kontrolle zu überlassen, jemanden, der alles im Griff hat und die Sehnsucht danach, ein guter Mensch zu sein, die bessere Version von sich selbst zu sein. Ich möchte euch heute mit hineinnehmen in die Geschichte von König David. Natürlich nicht die komplette Geschichte, das würde so den Rahmen sprengen. Wir haben über ihn so vieles und es gibt Hauskreise, die das auch eingehend studieren. Also ich ermutige euch auch persönlich im Studium zu sein und diese Geschichte zu studieren. Aber ich möchte heute so ein bisschen etwas rausgreifen von dieser Geschichte von David. Am Anfang der Königsgeschichte David, so glaube ich, steht die Erkenntnis der Intelligenz und der Macht Gottes. So lesen wir im 2. Samuel und ihr dürft gerne auch eure Bibeln aufschlagen und mit mir heute so ein Stück hier durchgehen oder durchscrollen auch durch diese Abschnitte. Dort im 2. Samuel im 5. Buch ist überschrieben, David wird König. Seine Salbung liegt schon ein ganzes Stück zurück im 1. Samuel 16, also allein die Distanz, da liegt diese ganze Geschichte mit Saul dazwischen, die Flucht, ja, das Nicht-Anerkennen der Königsherrschaft Davids, dieses Klammern von Saul, da sind viele Kriege, die dazwischen liegen, viele Entscheidungen, die getroffen worden sind und letztlich ist es soweit. Der schon längst gesalbte König, ja, er wird gekrönt, er wird König von Israel und im Vers 12, glaube ich, das bezeichnet für mich so die Krone dieser Königsherrschaft. Dort wird uns gesagt, und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte, um seines Volkes Israels willen. David erkennt, dass alles, was er ist und alles, was er hat, Gott zuzuschreiben ist. Das sagt dieser Text. David erkennt, dass der Herr derjenige ist, der die Wege gelenkt hat, der dafür gesorgt hat, dass David nun da ist, wo er ist. Und ich glaube, es ist eine Erkenntnis, die auch für unser Leben gut ist und die in diese Kerbe schlägt, auch von Brian Johnson, der eben sagt, naja, es ist klar, dass es für das Ego von Menschen die größtmögliche Kränkung wäre, die Kontrolle abzugeben. Aber David erkennt das am Anfang dieses Weges als König. Er erkennt, ja, Gott ist derjenige, der die Kontrolle hat. Und so nimmt die Geschichte Davids, sie nimmt Fahrt auf. Und man hat den Eindruck, dass er gewillt ist, Ordnung wiederherzustellen. Dass er mit diesem Wissen im Gepäck, mit dieser Zuversicht im Gepäck, dass er es angehen will. Und so kümmert sich um die Bundeslade, die circa 20 Jahre bei Eleazar in Kirjat Jearim ist, nachdem die Philister, diese Geschichte kennen wir auch, so ganz kurzzeitig bei ihnen ist, aber das nur Fluch bringt, nichts Gutes bringt. Und so geben die Philister das wieder ab und schieben die Lade von sich, aber sie kommt nicht zurück nach Jerusalem. Sie ist 20 Jahre, wie gesagt, bei Eleazar. Und David ist gewillt, sie wieder zurückzuführen. So wird uns im 6. Kapitel das beschrieben. Und wird uns auch beschrieben, wie das nicht ganz so klappt, wie David sich das vorstellt. Usa stirbt dabei, einer seiner Männer, als er die Lade berührt, als sie vom Wagen zu fallen droht. Und da ist David wieder verunsichert. Er ist verunsichert und er versteht die Welt nicht. Und er sagt im 2. Samuel 6, Vers 9, er fürchtete sich vor dem Herrn und er spricht, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Da ist also ein David, der erkennt, ja, das Geschick, es ist mir gegeben aufgrund von Gott. Und da ist ein David, der loslegt und der Entscheidungen trifft und dann aber merkt, oh nein, es geht doch nicht so, wie ich dachte. Und dann wird die Lade nochmal zwischengelagert, ist dort 3 Monate bei Obed-Edom, so wird uns berichtet, einem Gattiter. Keiner vom Volk Gottes. Zwar ist Obed-Edom ein Levit, einer, der zum Volk gehört, aber er wohnt wohl im Ausland. Ja, vielleicht als Randnotiz, auch Goliath wird uns als Gattiter vorgestellt. Und es sind später auch die Gattiter als Volk, die David unterstützen, wenn Absalom gegen ihn kämpft. Also dort ist die Lade zwischengelagert. David traut sich nicht so recht, da nochmal ran, Hand anzulegen und er lässt sie bei ihm und er sagt, okay, nee, wir lagern sie hier zwischen, sie bei einem Leviten, da ist sie gut aufgehoben. Und dann wird uns berichtet, das habt ihr gelesen, genau, also wie soll die Lade des Herrn kommen, sagt er. Und dann heißt es im 6. Kapitel, im Vers 12, Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms gesegnet und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her, und David war mit einem leinenden Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelgeschrei und mit dem Schall des Schofarhorns herauf. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, aber alle 6 Schritte, ja, 2, 3, 4, 5, 6, ein Opfer, ein großes Opfer. Er ist gegürtet mit einer Art Priestergewand, ja, und alle 6 Schritte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ey, was muss das für ein Fest gewesen sein? Also natürlich als Vegetarier denke ich auch an das Sterben, ja, ist klar, also es muss auch ein ganz schönes Gemetzelblut gewesen sein, aber wenn wir uns hineinversetzen in das Alte Testament, in den Opferdienst, dann war das ein Fest, eine Zeremonie, die da passiert. Alle 6 Schritte, ja, ihr habt es drin, ja. Ich habe nicht gezählt, wie viele Schritte das waren von dem Haus Obed-Edoms bis nach Jerusalem, aber das muss eine Strecke gewesen sein. Und es wird uns beschrieben, David, er tanzt. David gewinnt Freude und Lebensmut und er tanzt. Wann hast du eigentlich das letzte Mal getanzt? Ist das vermessen zu fragen? Es ist etwas, was uns kulturell nicht gegeben ist. Vielleicht bei deiner Hochzeit? Der getanzt bei der Hochzeit? Ja, Adventisten, ne? Gute Adventisten, die tanzen nicht mal bei der Hochzeit. Wer hat getanzt bei seiner Hochzeit? Ja, da seid ihr eine Minderheit, ne? Würde ich sagen. Ist jetzt auch kein unübliches Bild, ne? Würde ich sagen. Achim, ich verrate keinem, dass du getanzt hast bei deiner Hochzeit. David tanzt. Er hat Freude im Herzen und ja, er tanzt wie noch nie. Ja, mit aller Kraft, hier wird das beschrieben, mit aller Macht vor dem Herrn. Ich weiß nicht, ob uns das als Ermutigung dienen darf, aber ich möchte euch ermutigen, eure Lebensfreude ihr auch Ausdruck zu verleihen. Vor dem Herrn zu tanzen. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich würde jetzt behaupten, es war kein Salsa, ja, aber mit aller Macht vor ihm zu tanzen, wahrscheinlich doch auch außerhalb dessen, was wir uns vielleicht vorstellen mögen. Gott ist gut und er hat alles in seiner Hand. Und David will das ausdrücken mit einem Tanz vor dem Herrn. Und so wird uns beschrieben hier in diesen Versen, dass er nach Hause kommt. Er kommt nach Hause, um mit seinem Haus zu feiern. Im 6. Kapitel noch im Vers 20, dort lesen wir das, ja. Nachdem uns auch vorher ja, so ein bisschen Einblick gegeben wird, wie sein Tanz ankommt, aber dazu gleich noch mehr. Dort im 20. Vers, es heißt, als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, by the way auch Davids Ehefrau, aber die Tochter Sauls, David entgegen und sie spricht zu ihm. Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. David aber sprach zu Michal, Vers 21, vor dem Herrn, der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. Wer von euch ist verheiratet? Wer von den Verheirateten hat den Zwischenton gehört? Schon, oder? Haben wir es gehört? Ich meine, ich habe es auch ein bisschen überspitzt gelesen, aber so stelle ich es mir vor. Wie David umkehrt, ja, nach Hause kommt so und vielleicht die Freude teilen will, vielleicht kennen wir auch das. Ja, wir kommen heim, wir wollen was Neues erzählen und so. Und dann kommt ihm seine Frau entgegen und was sagt sie so? Wie kann das sein, David, dass du dich so daneben benimmst? Sie formuliert das ein bisschen schöner vielleicht, ja, aber die Botschaft ist im Grunde die gleiche. Ich glaube, es ist der Zwischenton und ich denke, als genau Verheiratete sollten wir in der Lage sein, das zu hören. Also das möchte ich euch nahelegen, dass wir das hören. Und vielleicht haben wir auch die Message bei David gehört. Auch das ist mir nicht unbekannt. Denn David antwortet. Und was sagt er? Er sagt im Grunde, das war nicht das letzte Mal, dass ich getanzt habe. Du wirst schon sehen. Ich kann noch ganz anders tanzen. Auch hier ein ganz, ja, ich finde es schon fast eindeutig. Also wenn man das liest, es wird fast unangenehm, das zu lesen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin vielleicht ein Begleiter Davids, der mit ihm nach Hause geht und vielleicht noch das Obergewand, das er abgeworfen hat, ihm noch hinterherbringt. Spätestens in dem Moment hätte ich gesagt, ich bin dann weg, ich gehe. Denn das, was jetzt vermutlich kommt, wird nicht schön. Ganz unvermittelt wissen wir mit dem nächsten Vers, der kommt, wie diese Geschichte ausgeht. Denn der biblische Text ist so klar und so wahr wie nichts anderes. Wisst ihr, was der nächste Vers sagt? Michal, aber die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zu dem Tag ihres Todes. Da wisst ihr, wie die Diskussion ausging mit den beiden? Ich glaube, dass der biblische Text uns hier ganz deutlich machen will, was hier passiert ist. Dass in diesem Gespräch, und das ist vermutlich nur eine Szene, nur ein Beispiel, hoffentlich. Ich hoffe, dass die noch mehr miteinander geredet haben. Aber in meiner schlimmsten Vorstellung kann es sein, dass das sogar vielleicht das letzte Gespräch gewesen ist, das die beiden miteinander geführt haben, ohne dass ich den biblischen Text daraufhin überprüft habe. Aber das scheint so ganz unvermittelt hier zu stehen in diesem Text. Die beiden, ja, sie haben einen Konflikt miteinander. Michal, und das ist uns vorher schon beschrieben worden in den Versen davor, im Vers 16, ja, dass sie aus dem Fenster schaute, dass sie sieht, wie David, wie wird das hier beschrieben, ja, wie er hüpft und vor dem Herrn tanzt. Das scheint mir schon fast gewertet zu sein. Ja. Es ist jetzt nicht nur Tanz, sondern es ist auch Hüpfen. Ja. Und es ist ihre Verachtung, die sie ihm kundtut. Aber es scheint hier ein Riss, ein Bruch passiert zu sein in diesem Gespräch, das letztlich darin gipfelt, dass der biblische Text, ja, um es in den Worten der damaligen Kultur zu sagen, dass daraus nichts mehr entstanden ist. Keine Frucht mehr, keine Leibesfrucht mehr, nichts Schönes, keine Blume mehr. Zürnt ihr, so sagt der Paulus im Epheserbrief, ich glaube, das ist die Botschaft dieser Verse hier, zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel, sagt der Paulus. Und ich glaube, letztlich ist genau das die Botschaft dieser Episode mit Michael und David. Sprich aus, was da ist. Leg es auf den Tisch. Ich glaube, vielleicht als Randnotiz auch dieses also die Sonne nicht untergehen zu lassen, sollten wir vielleicht nicht immer allzu wörtlich nehmen. Also wenn es abends um 10 schon hitzig ist zwischen euch, dann ist es eine gute Idee, das an den Morgen nach dem Frühstück vielleicht, wenn ihr so hungry seid, gibt es von euch so hungry? Ja, habe ich schon mal gefragt, ne? Ja, also wenn ihr merkt, Essen ist wichtig für Stimmung, dann esst erst und dann, ja, geht in die Auseinandersetzung. Ich glaube, der Text will uns nicht sagen, oh, es muss jetzt auf Biegen und Brechen vor, jetzt wenn es im Sommer später dunkel wird, habe ich ein bisschen mehr Zeit, ja, dass dann alles erledigt sein soll. Nein, sondern es geht um die Klärung des Konfliktes. Es nicht schwellen, nicht kokeln zu lassen, nicht brennen zu lassen, sondern in die Klärung des Konfliktes zu gehen. Zürnt ihr, so sagt er, so sündigt nicht. Ja, das sind Emotionen und vielleicht, ja, ich war nicht dabei, als David getanzt hat, aber vielleicht ist Michael gekränkt, ja, enttäuscht, eifersüchtig. Da ist ganz ehrlicher Zorn vielleicht in ihr, die sie ihren Gatten gerade sieht, wie er dort tanzt vor den Leuten und alle belustigt sind. Und vielleicht war ihre Botschaft nur, na, wann tanzt du denn mal mit mir? Aber das, Das wagt sie nicht zu sagen, das kann sie nicht sagen, sondern sie macht ihm einen Vorwurf und er macht einen Vorwurf zurück und dann ist Ende. Und so ist die Ermutigung an euch heute, wenn ihr zürnt, seid zornig, ja. Aber geht in die Klärung, geht zum Gegenüber, lasst das nicht kalt werden, nicht erkalten, sondern klärt das. Und auch dieser zweite Tipp, glaube ich, schließt sich daran an. Gebt nicht Raum dem Teufel. Lasst da nichts dazwischen kommen, was eure Beziehung zerstört. Da sind Missverständnisse, da ist Ärger, da sind Enttäuschungen, da sind Verletzungen. Und die Bibel macht keinen Hehl daraus. Und das finde ich so schön, so heilsam, dass das auch in unserem Leben auftritt. Die Botschaft ist nicht, sei nicht zornig. Sondern die Botschaft ist, wenn du zornig bist, dann sündige nicht. Dann vertief dich nicht darin, dem so viel Raum zu geben, dass es so groß wird, dass es deine Beziehung zerstört. So glaube ich, dass unser Leben dem Gesetz von Ursache und Wirkung folgt. Nichts kommt von ungefähr. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Unsere Worte hallen wieder. Unsere Taten bleiben nicht ohne Auswirkungen. Und diese Geschichte von Michal und David zeigt das ganz, ja, nicht nur bildlich, sondern so essentiell. Michal hatte keine Kinder bis zu dem Tag ihres Todes. Da ist nichts mehr, was gewachsen ist. David ist also nicht davon ausgenommen, dieser Mann Gottes, dieser König, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, der, von dem wir vorhin gehört haben, dass er gesalbt worden ist zum König, dass der Geist Gottes auf ihm ruhte von nun an bis immer. Auch er ist nicht gefeit davor, Entscheidungen zu treffen, die zu der ein oder anderen Misere in seinem Leben geführt haben. Im weiteren Verlauf sehen wir dann in den Kapiteln 10 zum Beispiel ganz bildlich, ich habe euch das mal hier so mit aufgeführt, wird uns David ganz stark auch als Handelnder gezeigt. So wie wir gerade gesehen haben, ja, er derjenige, der die Lade Gottes nach Jerusalem wieder bringen will, der gewillt ist, hier Entscheidungen zu treffen, Ordnung wiederherzustellen. Und so wird uns im weiteren Verlauf im Krieg gegen die Ammoniter und die Aramäer immer wieder davon berichtet, dass als David davon Notiz nimmt, er sandte hin. Als David das hörte, er sendet Joab, seinen Heerführer, mit dem ganzen Heer. Als David das hörte, versammelte er ganz Israel. David ist der Akteur, der Handelnde, der Macher, der Tuer. Er trifft Entscheidung um Entscheidung. Und dann, Vers 19 wird uns berichtet, 10, Vers 19, als aber alle Könige, die Hadad-Eser untertan waren, sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, machten sie Frieden mit Israel und wurden ihnen dienstbar. Und die Aramäer fürchteten sich, den Ammonitern weiterhin zu helfen. Davids Reich dehnt sich aus und wird groß. Alle haben Respekt vor ihm, ja mehr als das. Sie haben Angst vor ihm und sie sagen, hey, wir schließen uns lieber ihm an. Wir dienen nicht mehr den anderen Königen. Wir gucken, dass wir Frieden machen mit ihm, weil sonst geht es uns bald so wie den anderen Völkern. Wir werden platt gemacht. Davids Reich dehnt sich aus. Die Könige beugen sich vor ihm. Ja, sie haben Angst. Und während Davids Reich größer wird, so meine These, scheint sein eigenes Haus zu zerbröckeln. Denn diese Geschichte, die hat zwei Handlungsstränge, die hier parallel laufen. In den einen habe ich euch mit reingenommen gerade und das hier ist der zweite. Seine Familie, die läuft oder eben nicht läuft. Und hier sein Reich, sein Königreich, sein Kampfreich, das ganz wunderprächtig und toll zu laufen scheint. Doch bereits im 11. Kapitel, also ein Vers weiter hier, werden wir in was ganz Einschneidendes mit hineingenommen, in den Ehebruch von David. Vielleicht zuerst eine kleine Rückblende, anhand derer wir merken, dass diese beiden Ebenen sich vermischen. Es ist im dritten Kapitel, ihr könnt gerne den Finger drin lassen, wir kommen auch gleich wieder hier zurück, aber wenn wir ein paar Seiten vorblättern in das dritte Kapitel, dort wird uns das nochmal ganz deutlich bestätigt, ja, der Krieg zwischen dem Haus Sauls und dem Haus Davids, er zieht sich lange hin, aber David erstarkt zusehends, das Haus Sauls wird schwächer, also David gewinnt an Macht schon in diesem Battle mit Saul und dann wird uns berichtet hier in dieser Rückblende von unserem Standpunkt aus gesehen, im Vers 2, 2. Samuel 3, Vers 2, David wurden in Hebron Söhne geboren, Sein erstgeborener Sohn war Amnon von Achinoam, der Jesreelitin, der zweite Kileab von Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters, der dritte Absalom, der Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geshur, der vierte Adonia, der Sohn von der Haggit, der fünfte Shephatia, der Sohn der Abital, der sechste Jitream von Ekla, der Frau Davids. Diese wurden David in Hebron geboren. Ist euch was aufgefallen? Also ich sag's mal in Jugendsprache, sagt man wahrscheinlich auch nicht mehr so, ne? Aber David ist ein Stecher, ne? Also der mit seinen Frauen? Also jede Frau, die uns aufgezählt wird, von einer anderen. Und wir können uns das auch politisch, also auf der Ebene seines königlichen Erfolgs, können wir uns das erklären. Also spätestens zwischendrin, ja, der Absalom, ja, Sohn der Macha, der Tochter Talmais, des Königs von Geshur, spätestens da wird uns deutlich, das hat auch eine politische Dimension. Also da ist der König, ja, von Geshur, angrenzendes Land, natürlich, wenn er mit der Tochter zusammen ist und so, da, ja, das ist ein Gespenli, ja, da ist was zusammen. Da sind Fäden, die zusammen, die erstarken, Familie, die erweitert wird, könnten wir ganz positiv formulieren. Aber auch wenn gleichzeitig seine Königskarriere hier steil bergauf geht und erstarkt und diese Banden, diese Fäden auch mit den anderen Königshäusern erstarkt und David stark wird, sehen wir, dass gleichzeitig seine Familie bergab geht. Und das ist eine Einblendung vor dieser Szene, die wir gerade angeguckt haben mit Michal. Auch bei ihr, vielleicht können wir das nicht ganz rausnehmen, hat man so ein bisschen den Eindruck, auch sie ist so ein Stück, ein Teil Politikum schon fast. Wenn wir die Geschichte uns angucken, wie David ja zu ihr gekommen ist. Aber das ist nochmal was anderes. Was ich damit deutlich machen will, ist, dass die Geschichte, die Auswirkungen, es kommt nicht von ungefähr. Auch in der Geschichte Davids sehen wir, und auch wenn wir in diese Aufzählung der Söhne schauen, Absalom, einer, der uns auch später noch nahe kommt, also heute nicht mehr, ja, das habe ich zeitlich nicht ganz geschafft, um euretwillen. Aber auch da sehen wir, wie diese Entscheidungen, worauf sie zusteuern und welche Auswirkungen sie haben. Nichts kommt von ungefähr. Zurück in die Geschichte von 2. Samuel 11, und das nimmt mich so ein bisschen mit hinein, wo ich sage, ja, Ehebruch, große Sache, aber wenn ich in das Leben von David hineinzoome als König, allein die Verse lese, dann will ich nicht sagen, dass ich Verständnis dafür habe, aber zumindest eine Erklärung sich mir in irgendeiner Weise aufdrängt, dass das gar nicht so groß war für ihn. 2. Samuel 11, dort sind wir mit hineingenommen, und es heißt, und es geschah plötzlich aus diesem, und David handelte und David sandte und David tut, ist auf einmal ein, es geschah. Ein, es wird, es passiert, würden wir heute sagen. Da nimmt uns der Text mit hinein. Es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Raba. David aber blieb in Jerusalem. Und dann müsste eigentlich, es ist nicht nur eigentlich, es liegt auf der Hand, im Vers 2 werden wir weiter mit hineingenommen, und es geschah. David bleibt zu Hause. Der Text nimmt uns mit hinein, alle Könige, sie ziehen aus, sie fokussieren, sie nehmen ihre Kämpfe auf. Und schön wäre doch, heilsam wäre doch, wenn wir lesen würden, David aber blieb zu Hause, um sich um sein Haus zu kümmern. David blieb zu Hause, um eben diese zweite Linie zu pflegen, sich zu kümmern, sich hinzusetzen, vielleicht nochmal die Sache mit Michal zu besprechen. War die noch da überhaupt? Und es geschah. Ich glaube, auch wir sind aufgerufen, uns unseren Aufgaben und Pflichten zu stellen. Vergangene Kämpfe und Schlachten, die wir gewonnen haben, sind kein Garant dafür, dass die Schlachten, die vor uns liegen, auch gewonnen werden. Ich glaube, genau das sagt uns die Geschichte Davids. Da ist so viel, das er gewonnen hat in den Kapiteln davor, wo er sich als großartiger König und in diesem Text selber noch, ja, die Ammoniter, ja, die geschlagen sind, Raba wird belagert, da passiert was. Seine Karriere ist auf dem Vormarsch und er stark zusehend, da ist Macht, da ist Kontrolle. Aber die vergangenen Kämpfe und Siege, sie sind kein Garant dafür, dass auch die Kämpfe, die vor dir liegen, dass du siegreich aus ihnen hervorgehst. Auch wir sind aufgerufen, unsere Aufgaben und unsere Pflichten, sie ernst zu nehmen, sie wahrzunehmen, uns ihnen zu stellen, unsere Kämpfe zu kämpfen und uns zu kümmern. Um unsere Familien, um unsere Freunde, um die Menschen, die uns nahestehen. Häufig denken wir als Christen, dass unsere Berufung einen Spezialauftrag Gottes an uns beinhaltet. Wir denken, ja, Berufung, das Gott, was willst du mir sagen? Was soll ich tun? Was soll ich machen? Wir denken an das große Business, das große Geschäft, die große Karriere. Dabei beginnt Berufung im Miteinander, im Profanen, im Gewöhnlichen, im Alltäglichen. Und ich predige das nicht nur euch, ich predige das auch mir. So ermahne ich euch nun, sagt Paulus im Epheser 4, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid. Ah, ich habe die Folie nicht drin, sorry. Epheser 4, Vers 1 bis 3. Ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Auch hier schwingt für mich viel Realistisches mit, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, das sind keine Eigenschaften, die angeboren sind. Das sind Dinge, in denen wir uns üben müssen. In der Demut, in der Sanftmut, in der Geduld, einander in Liebe zu ertragen. Auch das, es ist nicht immer happy-clappy, ne Gabriel? 30 Jahre Ehe. Es ist nicht immer schön und toll alles und pom, ja. Da gibt es Momente, da gibt es Zeiten, wo wir uns ertragen. Wo es schwer ist auszuhalten, dass der andere vielleicht was anders will als ich, eine andere Meinung hat. Mit Demut und Sanftmut, mit Langmut einander zu ertragen und eifrig bemüht zu sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Dazu ermahnt uns der Paulus. Das ist die Berufung an uns als Christen. Sie beginnt im Profanen, im Alltäglichen, im Ertragen des Anderen. Zurück in die Geschichte, 2. Samuel 11. David ist also in Jerusalem geblieben und auch jetzt wieder, es geschah, ich habe es schon angekündigt, es liegt auf der Hand, es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand, kurze Randnotiz, am Abend von seinem Lager aufsteht, was hat er gemacht? Die ganze Nacht gespielt oder was? Getanzt, aber am Abend steht er auf. Er steht auf und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelt. Dieses Umherwandeln klingt für mich auch so ein bisschen wie umherstreunern. Also vermutlich, wenn das für uns heute formuliert wäre, dann wäre das, und er stand abends auf und er ging in die Küche und machte den Kühlschrank auf. Das ist, glaube ich, so in etwa diese Ebene. So, warum? Ja, weil ihm langweilig ist. Das scheint das zu sein. Das ist kein Hunger. Da ist keine Pflicht, keine Aufgabe. Nein, er steht auf und, naja, im Krieg bin ich ja nicht, bin ja zu Hause geblieben. Na, dann wandle ich ein bisschen. Also was hat David gehofft, auf dem Dach zu finden? Da sah er vom Dach aus eine Frau sich baden. Ach, ganz zufällig, da die Internetseite geöffnet und dann war sie da. Ich war doch hier nur am Umherwandeln. Ich glaube, genau das ist es, oder? Dass David hier sich aufmacht und auf dem Haus hin und her geht und guckt, was er so findet. Ich glaube, wir kennen das auch. Auch wenn man auf unseren Dächern heute nicht mehr spazieren geht. Ja? David sieht diese Frau baden und der Text sagt uns, sie war von sehr schönem Aussehen. Nichts gelernt, David. Schon im 1. Samuel 16, 8, oder? Ich meine, seine eigene Geschichte ist doch die, dass Gott sagt, nicht äußerlich, nicht das Aussehen, sondern das, was im Herz ist, David. Also, ich weiß es nicht, aber ich würde meinen, wenn, dann wäre das etwas, das David hätte wissen müssen. Schon bei Samuel gab es diesen Hinweis, schau nicht aufs Äußere, schau nicht von außen hin, nein. Der Dreiklang der Sünde, der uns hier begegnet, ich glaube, er ist auch uns bekannt. Er wird im Genesis schon berichtet, auf den ersten Seiten, im Genesis 3, Vers 6, in der Geschichte des Sündenfalls. Wir haben hier noch vielleicht als Ergänzung, bevor ich zu Genesis komme, hier im Vers 3. David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hittiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen und sie kam zu ihm und er lag ihr bei und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Ich glaube, das ist hier der Dreiklang, den wir hören. Sah, ja, nahm, aß. Wie in Genesis. Und ich glaube, diese Geschichte wiederholt sich für uns genauso. Auch in unserem Leben gibt es diese Momente, mit denen wir uns beschäftigen, die wir sehen, die wir nehmen oder uns ihnen nähern und die wir uns zuführen, die wir konsumieren. Ich glaube, das ist das Gleiche, was hier auch passiert. Auch 1. Mose 3, die Geschichte ist uns bekannt. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht. Sie sah, sie nahm und sie aß und gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Und dann nimmt uns der Text mit hinein, wie wir das bei David auch gehört haben. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und was tun sie? Sie vertuschen. Sie binden sich Feigenblätter um. Sie kaschieren. Auch David versucht, sein Problem so zu lösen. Er schreibt einen Brief, ja, im 2. Samuel 11, dort im Vers 15. Ihr kennt diese Geschichte dieses Spiels von David. Schickt einen Brief los, den er überbringen lässt. Stellt Uriah vorn an, wo am heftigsten gekämpft wird und zieht euch hinter ihm zurück, damit er erschlagen wird und stirbt. Das gleiche Muster. Sehen, er sieht Bathseba, er lässt sie holen, er nimmt und er kostet, er isst, er vereinigt sich mit ihr. Und dann kaschiert er das Feigenblatt. Sein Feigenblatt ist, ja, wir töten den Uriah, dann löst sich das Problem. Wie weit ist David hier bereit zu gehen, um diesen Fehler ja auszubügeln? Davids Leben ist durchwachsen und damit vermutlich aber ein gutes Spiegelbild für unser Leben. Ich glaube, auch in unserem Leben gibt es Episoden, die nicht so ruhmreich sind. Und so möchte ich heute aber festhalten, dass ein guter Christ zu sein nicht darin besteht, keine Fehler zu machen, sondern die Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen und sie Gott vorzulegen. David ist für mich immer wieder ein Mysterium, weil er als Mann Gottes beschrieben wird. Und wenn wir solche Episoden aus seinem Leben hören, die so ein bisschen an seiner Heldenschale, an seiner Vergoldung kratzen, sind wir vielleicht gewillt, ihn über Bord zu werfen. Aber nein, viel wichtiger ist mir, uns deutlich zu machen, uns klar zu machen, dass ein David, auch wie du und ich, seine Kämpfe zu kämpfen hatte und dass einige dieser Schlachten verloren gingen. Und ich glaube, letztlich, selbst nach dem Versuch, das zu kaschieren, ist Gott bereit, ihn wieder aufzunehmen, ihn wieder zurückzunehmen. Warum? Weil David bereit ist, seine Schuld einzugestehen und zu sagen, hey, das war Mist. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz, so betet David, als er ertappt wird von Nathan. Er ist nicht selber drauf gekommen. Gott schickt einen Propheten, der ihn darauf aufmerksam macht. Und David betet und er sagt, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. David realisiert, dass sein eigenes Tun und Machen keine Lösung bringt. Vielmehr muss Gott erschaffen, muss Gott tun und handeln. Und so rufe ich auch uns dazu auf, dass wir ja, unser verkehrtes Herz erkennen. Dort, wo Dinge in unserem Leben schief laufen, dort, wo wir Entscheidungen getroffen haben, die uns abbringen vom Weg, dass wir das erkennen. Dass wir aber auch erkennen, dass wir angewiesen sind auf Gottes Gnade und auf seine Annahme und auf die Notwendigkeit von seinem Geist in unserem Leben. Bonhoeffer hat das schön formuliert. Er sagt, wenn man völlig darauf verzichtet hat, aus sich selbst etwas zu machen, sei es einen Heiligen oder einen bekehrten Sünder oder einen Kirchenmann, einen Gerechten oder einen Ungerechten, einen Kranken oder einen Gesunden, dann wirft man sich ganz Gott in die Arme. Also dort, wo du völlig darauf verzichtet hast, aus dir etwas zu machen, wirf dich in die Arme Gottes. Das ist mein Wunsch, ist mein Gebet für mich selbst, aber auch für euch. Egal, wo du stehst im Moment. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Ehebruch. Vielleicht ist da eine Affäre. Vielleicht ist da auch nur erst der Blick, das Sehen, das Ausstrecken nach etwas. Vielleicht noch vor dem Nehmen, vor dem Essen. Ich möchte dich ermutigen, es zu bekennen, es abzulegen. Vielleicht sind da andere Dinge in deinem Leben, die minder schwer wiegen, die kleiner sind, wo wir sagen, ach, ist doch nicht so schwer. Ist doch nur ein Spiel, ist doch nichts Schlimmes. Auch da möchte ich dich aufrufen. Bekenne es, leg es ihm vor, es ist nicht zu spät. Aber auch da, wo du schon genommen hast, wo du gegessen hast, wo deine Beziehung in die Brüche gegangen ist, wo sie hinter dir liegt, wo du vielleicht wieder in einer neuen Beziehung bist, wo du dich fragst, ja, ist da ein Gott, der mich nimmt? Ja, es ist ein Gott, der dich annimmt. Vorausgesetzt, du wirfst dich ihm ganz in die Arme. Übernimm Verantwortung. Das ist mein Appell, mein Aufruf an dich und auch an mich. Lass dir an seiner Gnade genügen. Durchschaue die Strukturen deiner Sünden. Ich möchte nicht, dass wir blind weitergehen und sagen, ja, Gott kümmert sich schon um die Probleme, die ich habe und wenn ich gesündigt habe, ach wurscht. Nein, durchschaue die Struktur deiner Sünde, wo du umherwandelst, wo du schaust, wo du nimmst, wo du isst. Durchschaue diese Struktur, wende sie an und guck, hey, wo sind diese Dinge in meinem Leben? Wo passieren diese Schritte in meinem Leben? Und setz hier einen Cut, eine Hand dazwischen. Und lebe die Berufung eines Christen, indem du wandelst in Demut und in Langmut und wir einander tragen. Amen. Ich würde gerne mit euch ein Gebet sprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, auch in unserem Leben gibt es Episoden, die nicht so glorreich sind. Vielleicht stecken wir gerade mittendrin. Wir haben schon in der Kindergeschichte heute gelernt, dass du in unser Herz guckst. Du kennst unsere Motive. Mehr als das, was wir vielleicht sehen, was wir vielleicht manches Mal auch nicht sehen wollen. Mehr als das erkennst du unser Herz. Und ich bitte dich, dass du an unser Herz appellierst. Ja, wenn nötig, du Propheten sendest, wie einen Nathan, dass du Menschen sendest, die in unser Leben auch sprechen, dass du selbst in unser Leben sprichst. Ich bitte dich, dass wir die Demut und die Geduld aufbringen, zu bekennen, über Verantwortung zu übernehmen, einzugestehen, wo wir falsch gelaufen sind, wo Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, wo wir unsere Beziehungen vernachlässigt haben, wo wir vielleicht so manches auch zerstört haben in unserem Umfeld. Lass uns Verantwortung übernehmen, aber gleichzeitig möchte ich dich bitten, dass wir uns sicher sein dürfen deiner Gnade, dass wir einmal mehr auch darin bestärkt werden, dass du Ja zu uns sagst und dass deine Gnade für uns gilt. Ganz gleich, ob Schuld vor uns liegt oder schon geschehen ist, wir schon schuldig geworden sind. Herr, geh du uns nach, dass wir wandeln als Christen, als Menschen, die Verantwortung übernehmen und die einander tragen und auch ertragen so manches Mal. Danke, dass du uns nah bist und dass dieses Beispiel von Davids Geschichte auch für uns heute noch ein Beispiel sein darf. Ja, mit der Hoffnung, mit dem Wunsch, dass wir nicht die gleichen Fehler machen, sondern daraus lernen dürfen. In deinem Namen, Herr, haben wir gebetet und danken dir für deine Fürsorge, für deine Nähe, für deine Güte. Amen.